HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Wo er auftritt, ertönen meist Fanfaren. Brechen Frauen, Kinder und sogar Soldaten in Tränen aus.
Unsere Nuklearwaffen dienen dem Schutz der nationalen Souveränität. Sie dienen uns als Mittel zum Frieden, stehen für Reichtum und Macht sowie das Glück des Volkes.
Die Kurzstreckenrakete aus Nordkorea landete offenbar 200 Meilen vor Japans Küste.
Allein in diesem Monat hat das Regime in Pyongyang 3 Raketentests durchgeführt.
The threat of a North Korean nuclear attack on Seoul or Tokyo is real.
Wenn die USA es wagen, sich für militärische Aktion zu entscheiden, für einen Präventivschlag, dann wird Nordkorea bereit sein, auf jede Form des Krieges zu reagieren, wie auch immer die USA ihn wünschen.
We much prefer a negotiated solution to this problem, but we are committed to defending ourselves and our allies against North Korean aggression.
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un lässt Raketen testen und testet damit zugleich, wie weit er gehen kann. Weder die Sanktionen der UNO noch ein Flugzeugträger der USA haben den obersten Führer Nordkoreas bislang stoppen können, auf seinem langen, aber stetigen Weg zum Bau einer Interkontinentalrakete. Diesem Ziel scheint er nach allein 9 Versuchen in diesem Jahr Stück für Stück näher zu kommen. Zwar ist so manche der bisherigen Testraketen bereits kurz nach dem Start auseinandergeflogen, aber zu warten, bis dann doch mal eine am Ziel explodiert, an welchem Ziel auch immer, das wollen weder seine Nachbarn in Südkorea noch die Führung des nördlichen Nachbarn China noch die Regierungen der westlichen Welt riskieren. Dafür berühren Nordkoreas Raketen zu viele Sicherheitsinteressen der Region, eben Südkorea, den Süden Chinas und nicht zuletzt auch amerikanische Militärstützpunkte im Pazifik, von weiter entfernten Zielen wie der amerikanischen Westküste ganz zu schweigen. Noch mag diese Bedrohung mehr potenziell als tatsächlich sein, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Potenzial zur Provokation haben die Raketen des Herrn Kim Jong-un allemal. Und die Provokation zu ignorieren scheint für viele Regierungen keine Option mehr zu sein. Die Frage ist nun, wann und von wem die nächste Eskalationsstufe gezündet wird. Und die Frage ist auch, welche Reichweite der Konflikt dann im schlimmsten Fall haben könnte. Kims 9. Nordkorea im Raketenfieber, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen mit dem Mann, der in Nordkorea den Takt vorgibt und der zuletzt in immer dichterem Takt den Einsatz für Raketentests gegeben hat, mit Kim Jong-un. Meine Kollegin Anja Lordig stellt ihn uns vor, den Machthaber Nordkoreas, und sie geht dabei auch der Frage nach, wie er wurde, was er ist.
Was macht es mit einem Menschen, wenn er mit dem Wissen aufwächst, einmal über 24 Millionen Menschen zu herrschen? Das Leben des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un zeigt, er wird unberechenbar. Im Alter von 8 Jahren soll der jüngste Sohn des verstorbenen Führers Kim Jong-il eine Generalsuniform geschenkt bekommen haben. Echte Generäle mussten ihm Respekt zollen. Seitdem ahnte er, dass er der Nachfolger seines Vaters werden sollte. Der ehemalige Koch der Familie Kim, Kenji Fujimoto, erzählt, dass Kim Jong-un schon immer dominanter war als seine beiden älteren Brüder.
Der jüngste, Kim Jong-un, ist ein geborener Führer. Schon seit seiner frühesten Jugend hatte er die Fähigkeit, Menschen anzuziehen und sie zu seinen Anhängern zu machen. Ich habe Kim Jong-il oft sagen hören, dass Kim Jong-un ganz nach ihm gekommen ist.
Kim Jong-uns Mutter Ko Jong-hee soll die Lieblingsgefährtin seines Vaters gewesen sein. Ko Jong-hee war Tänzerin in Nordkoreas bedeutendster Tanzgruppe, aus der Kim Jong-il mehrere seiner Ehefrauen ausgewählt hatte. 2004 starb sie an Brustkrebs. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters Ende 2011 wurde Kim Jong-un direkt der Führer Nordkoreas. Erst ein Jahr zuvor war er zum General ernannt worden. Vorher war er ein Unbekannter für sein Volk. Um es dennoch für sich zu gewinnen, versucht Kim Jong-un, seinem Großvater Kim Il-sung zu ähneln, der immer noch als Nordkoreas ewiger Präsident gilt, obwohl er bereits seit über 20 Jahren tot ist. Kim Il-sung steht für die Vollkommenheit und Stärke Nordkoreas. Die Hungerjahre, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 90ern die Bevölkerung unter der Herrschaft seines Vaters zermürbten, will Kim Jong-un vergessen machen. Er will einen radikalen Wandel, will Nordkoreas Wirtschaft ankurbeln und wünscht seinem eigenen Land Wohlstand. So wie er ihn in seiner Schulzeit in der Schweiz erlebt hatte. Unter dem Namen Pak-un besuchte er 2 Jahre lang die öffentliche Schule Liebefeldstein-Hölzli in Könitz als Sohn eines Botschaftsangestellten. Er sei gut integriert, fleißig und ehrgeizig gewesen. Um Nordkoreas Wirtschaft in Schwung zu bringen, öffnet er sein Land etwas. Er lässt Nordkoreaner in andere Länder reisen, um sich dort wirtschaftliche Strukturen abschauen zu können. Außerdem will er sich Südkorea wieder annähern.
Die Konfrontation zwischen Nord- und Südkorea muss zu Ende gehen. So können wir die Teilung überwinden und beide Länder wieder vereinigen.
Er wird sein Land aber nur so weit öffnen, dass seine Macht nicht gefährdet wird. Im Staatsfernsehen gibt sich Kim Jong-un volksnah. Er wird meist von seiner Frau Ri Sol-ju begleitet, einer nordkoreanischen Sängerin. Zum ersten Mal hat Nordkorea eine First Lady. Kim Jong-un spricht die Armut Nordkoreas offen an und ihm werden Ernteerfolge zugeschrieben. Auf anderen Bildern sieht man, wie sehr ihn das Volk verehre. Überall, wo er hinkommt, zeigen Fernsehberichte, wie Menschen jubeln, Soldaten weinen, wenn sie ihn sehen, laufen ihm nach, können seine Anwesenheit kaum fassen. Er wird als ein Mann dargestellt, der alles kann. Der gottgleiche Herrscher lässt sich als geliebter Führer ansprechen. Wer ihm nicht huldigt, muss mit schweren Strafen rechnen. Wer ihm seine Macht streitig machen könnte, wird hingerichtet. Die 7 Generäle, die zusammen mit ihm neben dem Sarg seines Vaters schritten, sind entweder tot oder verschwunden. Unter ihnen auch sein Onkel, ein enger Vertrauter seines Vaters, den er hinrichten ließ, weil er ihn angeblich stürzen wollte. Ein Schlag für die Nordkoreaner, denen Respekt vor der Familie und vor dem Alter sehr wichtig ist. Wichtiger für Kim Jong-un ist aber, seine Machtposition zu stärken. Sieht er diese durch das Ausland gefährdet, schießt er mit Raketen um sich, wirkt wie ein kleiner Junge, der Angst hat, dass man ihm das Spielzeug wegnimmt. Das Atomprogramm ist seine Lebensversicherung. Solange Nordkorea als Atommacht ernst genommen wird, glaubt er, dass er nicht gestürzt werden kann. Seinem Volk verkauft er die Raketentests als Schutz vor den USA.
Wir werden unser Atomprogramm nicht einstellen, solange die Vereinigten Staaten ihre Aggressionen aufrechterhalten.
Um Kim Jong-un reihen sich viele Gerüchte. Informationen über ihn kommen nur gefiltert aus Nordkorea. Nicht mal sein Geburtsjahr ist absolut sicher. Ob er 1983 oder 1984 geboren ist, weiß vielleicht nicht mal er selbst. Was wirklich im Kopf dieses Mannes vor sich geht, bleibt Spekulation.
Sagt meine Kollegin Anja Lordig. Aber der ursprünglichen Wortbedeutung nach ist Spekulieren ja zunächst mal nichts anderes als Beobachten. Und das tut zum Beispiel Dr. Hans-Joachim Schmidt, Projektleiter im Programmbereich Internationale Sicherheit bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wenn Sie Kim Jong-un beobachten und die Gemengelage in und um Nordkorea, zu welchen Schlussfolgerungen kommen Sie dann, was seine Absichten angeht? Was bezweckt Kim Jong-un mit den Raketen, die er testen lässt?
Ja, er verfolgt damit viele Ziele gleichzeitig. Einmal will er natürlich eigene Stärke und Unabhängigkeit sowohl nach innen als auch nach außen signalisieren. Dann wurde das ja auch in dem Beitrag schon angesprochen. Er will seine eigene Schwäche, weil er noch ein sehr junger Führer ist, damit kompensieren. Außerdem hat er die Entwicklung der Raketentechnologie beschleunigt, weil es das einzige Mittel ist, mit dem man schnell die USA erreichen kann und sie auch mit Atomwaffen bedrohen kann. Es soll die Verhandlungsposition in künftigen Verhandlungen stärken, aber, und das ist, denke ich, sehr wichtig und ist auch angesprochen worden, sie dienen als Mittel der Abschreckung und sollen die Sicherheit des Regimes garantieren und jeden Versuch eines militärischen Regimewechsels abschrecken.
Wer auf Abschreckung setzt, kann ja nicht automatisch davon ausgehen, dass die Abschreckung auch funktioniert. Wäre denn nach Ihrer Einschätzung Kim Jong-un auch bereit, tatsächlich anzugreifen?
Das ist etwas, was man nicht so genau weiß. Aber ich denke, man sollte es nicht riskieren und ausprobieren, weil Kim Jong-un ja über eine der größten konventionellen Armeen weltweit verfügt, die 4. oder 5. stärkste Armee von ihrer Stärke her und Tausende von Artilleriewaffen in der Nähe der Grenze stationiert hat, die alle die Region Seoul erreichen können und die Hauptstadt selbst bedrohen können. Dort leben etwa lebt ein Viertel der Bevölkerung Südkoreas und findet 50% der Wertschöpfung in Südkorea statt. Und das zeigt, dass Südkorea durch einen Krieg eminent bedroht wäre. Natürlich auch die knapp 30.000 US-Soldaten, die dort stationiert sind.
9 Raketentests in nicht mal 5 Monaten. Diese Häufung beobachten wir ja ausgerechnet jetzt zum Beginn der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Vor 8 Jahren, als Barack Obama ins Amt kam, gab es ähnlich viele Raketentests in einer relativ kurzen Zeitspanne in Nordkorea. Geht es nordkoreanischen Machthabern immer auch darum, gegenüber einem neuen US-Präsidenten sofort die eigene Duftmarke zu setzen?
Ja, hier muss man auf einen kleinen Unterschied hinweisen. Also damals, als Obama an die Macht kam, wollten tatsächlich die Nordkoreaner Stärke demonstrieren und haben unabhängig von der damaligen Politik Obamas, der ja zunächst das Gespräch mit den Nordkoreanern gesucht hat, ihre Tests durchgeführt. Diesmal war die Situation ein wenig anders. Trump hatte ja während seines Wahlkampfes signalisiert, dass er durchaus zu einem Treffen mit Kim Jong-un bereit sein könnte. Und das haben die Nordkoreaner versucht abzuwarten und auszutesten. Und erst als klar war, dass es zu einem solchen Treffen nicht kommen würde, haben sie mit ihren Raketentests begonnen. Sie haben sich also jetzt sehr unterschiedlich verhalten.
Die USA haben daraufhin einen Flugzeugträger in die Region geschickt. Da haben wir dann Stichwort Abschreckung, etwas, was wir aus dem Kalten Krieg ja kennen. Abschreckung von beiden Seiten aus. Hat damit tatsächlich auch schon so ein Abschreckungswettlauf begonnen zwischen beiden Seiten, sodass man sagen kann, Kims Absicht abzuschrecken zeigt in dieser Hinsicht Wirkung?
Das zeigt sicherlich Wirkung, wobei die USA eigentlich immer, wenn solche Tests stattfinden oder auch ein Nukleartest beweisen wollen, dass die Allianz mit Südkorea funktioniert und deswegen wird immer ein Flugzeugträger und auch strategische Bomber geschickt, die dann den Beistand symbolisieren sollen und die südkoreanische Regierung versichern sollen, dass die USA an ihrer Seite stehen.
Dr. Hans-Joachim Schmidt, Projektleiter im Programmbereich Internationale Sicherheit bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Vielen Dank. Kims Neunte, Nordkorea im Raketenfieber. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wenige Tage nach dem jüngsten von insgesamt 9 Raketentests, die Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in diesem Jahr schon hat durchführen lassen. Eine Demonstration von Stärke, wie wir gerade auch gehört haben von Dr. Schmidt. Eine Demonstration von Stärke nach außen und nach innen gegenüber der Weltgemeinschaft und gegenüber der eigenen Bevölkerung. Wobei die Bevölkerung so gut wie keine Möglichkeiten hat, dieser Stärke etwas entgegenzusetzen und nur eine Möglichkeit, sich ihr zu entziehen, nämlich durch Flucht. Eine solche Flucht von Nordkorea ins benachbarte China schildert die gebürtige Nordkoreanerin Jeonmin Park in ihrem Buch Mut zur Freiheit, erschienen 2015.
Es war eine kalte, schwarze Nacht, als meine Mutter und ich am 31. März 2007 das steile Felsufer des Yalu hinunterkletterten, der Nordkorea und China trennt. Über und unter uns waren Patrouillen und alle 100 Meter standen auf beiden Seiten des Flusses Soldaten, die auf jeden schossen, der die Grenze zu überqueren versuchte. Wir wussten nicht, was uns bevorstand, aber wir wollten um jeden Preis ans andere Flussufer, denn drüben, in China, da hatten wir zumindest eine Chance zu überleben. Ich war 13 und wog 27 Kilo. Eine Woche zuvor hatte ich noch im Krankenhaus meiner Heimatstadt Chisaun gelegen mit einer heftigen Darminfektion, die die Ärzte irrtümlicherweise für eine Blinddarmentzündung gehalten hatten. Ich hatte immer noch starke Wundschmerzen und war von dem Eingriff so schwach, dass ich kaum gehen konnte. Der junge nordkoreanische Schleuser, der uns über die Grenze brachte, hatte darauf bestanden, dass wir in der Nacht aufbrachen. Er hatte einigen Wachposten ein paar Scheine in die Hand gedrückt, damit sie wegschauten. Doch alle Grenzsoldaten in der Gegend konnte er nicht bestechen. Wir mussten also sehr vorsichtig sein.
Wie sie weitergeht, die Flucht der Nordkoreanerin Jeonmin Park aus ihrer Heimat über die Grenze nach China, dazu später mehr. Jetzt machen wir erstmal einen Abstecher nach Berlin zum höchsten Repräsentanten Nordkoreas in Deutschland, dem neuen nordkoreanischen Botschafter. Der hat vor kurzem eine Gruppe von Journalisten empfangen, Kollegen aus dem Recherchenetzwerk von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und darüber berichtet nun einer aus diesem Netzwerk, der Kollege Kersten Mügge.
Hinter einem grauen Stahltor in einem grauen Plattenbau mitten in Berlin residiert seit kurzem Botschafter Park Nam-yong. Er gilt als Karrierediplomat, angeblich mit Zugang zu höchsten Parteikreisen in Pyongyang. Und jetzt gibt er, wie einer seiner Mitarbeiter sagt, das erste Interview in seinem Leben. Er begrüßt die Reporter von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung im dunklen Anzug mit dunkler Krawatte und einem roten Abzeichen am Revers.
Wir haben heute um das Interview gebeten, um über die Lage auf der koreanischen Halbinsel unseren Standpunkt darzulegen.
Übersetzt der Dolmetscher des Botschafters. Park nimmt seine Brille ab, tauscht sie gegen eine Lesebrille und beginnt einen Text zu verlesen. Nordkorea, so Park, sei nur Atommacht geworden, um sich selber zu verteidigen.
Trotz der Sanktionen sind wir zu einer Atommacht im Osten geworden. Die Zeit, in der die USA einseitig Druck ausüben konnten, ist für immer vorbei.
Eine Viertelstunde dauert die Erklärung. Danach will der Mitarbeiter das Interview, in dem noch nicht eine Frage gestellt wurde, schon beenden. Dabei sind so viele Fragen noch offen, etwa zu den Vermietungsgeschäften der Botschaft. Die diplomatische Vertretung vermietet seit mehr als 10 Jahren Räume an Unternehmer. Einer betreibt etwa ein Hostel und zahlt angeblich 38.000 Euro Miete im Monat. Wichtige Einnahmen für die Botschaft, sagen Experten. Seit einigen Monaten verstoßen solche Geschäfte aber gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats. Daher, so hatten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung vor 2 Wochen berichtet, will die Bundesregierung die Geschäfte nun beenden. Die naheliegende Frage ist also, ob die Botschaft der Forderung nachkommt. Botschafter Pak Nam-yong versucht, keine Miene zu verziehen, als ihn die Reporter genau das fragen.
Wir haben unsere Klage dem UNO-Sicherheitsrat eingereicht, dass diese Sanktionen ungerecht sind. Und deshalb haben wir unsere Meinung, also dem Außenministerium Deutschlands, verbal dann mitgeteilt.
Klingt so, als wolle die Botschaft sich auch künftig nicht allein auf diplomatische Tätigkeiten konzentrieren. Und was ist mit den Steuerschulden? Die Botschaft hatte nämlich lange von den Einnahmen nichts an den Fiskus abgeführt. Von 10 Millionen ist in Regierungskreisen die Rede. Derzeit stottert die Botschaft die Summe ab. Das Gesicht des Diplomaten verfinstert sich.
Ich kann das auch nicht verstehen, woher die 10 Millionen kommen, diese Zahl 10 Millionen.
Die Journalisten sollten doch mal beim Finanzamt nachfragen, wie hoch die Steuerschuld wirklich sei, erklärt der Botschafter. Den Hinweis, dass deutsche Behörden dazu wegen des Steuergeheimnisses schweigen, lässt Pak Nam-yong nicht gelten.
Die Journalisten kann man ja nicht aufhalten, nicht? Also in irgendeiner Hinsicht kann man ja sagen, dass sie sogar mehr Befugnisse als ein Präsident haben.
Während der Dolmetscher übersetzt, lächelt der Botschafter das einzige Mal während des Interviews. Und dann verleiht er seinen Ausführungen mit dem einzigen Wort, das er auf Englisch sagt, Nachdruck.
Yes.
Nordkoreas Botschafter in Berlin spricht bereitwillig über Atomwaffen zur Verteidigung seines Landes und er schweigt umso beharrlicher über die Vermietungsgeschäfte seiner Botschaft und über deren Versteuerung. Soweit die Eindrücke von Kersten Mügge, Mitglied im Recherchenetzwerk von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, von einem Interview, das der Botschafter den Kollegen vom Recherchenetzwerk gegeben hat. Geld und Rhetorik, beides ist mit im Spiel, wenn Nordkorea Raketen testet. Denn nur so können diese Raketen ihre technische und ihre politische Wirkung entfalten. Die Frage ist allerdings, welche dieser beiden Wirkungen die stärkere ist. Und diese Frage lässt sich auf technischem Gebiet womöglich leichter beantworten als auf politischem. Professor Robert Schmucker, Professor für Raketentechnik an der Technischen Universität München. Guten Abend.
Guten Abend.
Was können denn die Raketen, über die Nordkorea bereits verfügt?
Ja, Nordkorea hat einige Raketen aus russischen Beständen, auch einige aus China. Und die können über kurze Distanzen können die schießen, sagen wir 1000, 1200 Kilometer können die schießen. Das sind Einzelstücke, aber nicht für einen massiven Angriff geeignet.
Aber Nordkorea testet eben in regelmäßigen oder immer kürzeren Abständen Raketen. Da sind ja bereits 9 Tests durchgeführt worden, allein in diesem Jahr. Welche Erkenntnisse haben Sie darüber, was genau da getestet worden ist und mit welchem Erfolg?
Es geht hier nicht um Testen, es geht darzustellen, dass man in der Lage ist, Raketen operationell im Kriegseinsatz zu verwenden. Das ist der einzige Zweck dieser Aktivitäten. Nordkorea macht selbst eigenständig ganz wenig. Es sind im Wesentlichen bezogene Raketen oder deren Komponenten. Der nordkoreanische Anteil ist ganz gering. Blecharbeiten, Integration, mehr nicht. Und Nordkorea hat erkannt, dass man öfters schießen muss, um glaubwürdig zu sein.
Welches Zerstörungspotenzial und welche Reichweite haben denn diese Raketen, die, wie Sie sagen, nicht getestet, aber deren Wirkung doch vorgeführt werden soll?
Ja, das sind alles erprobte Raketen aus anderen Ländern. Die werden verschossen. Das ist so, wie wenn ich mit einem gekauften Auto fahre. Das funktioniert ja. Und genauso ist es hier. Die werden geschossen. Manche von diesen Raketen werden vielleicht falsch bedient. Manche werden vielleicht zusammengebaut in Nordkorea und gehen dann nicht. Also es ist so, diese Geräte sind nicht bedrohlich, denn zur Bedrohung gehört auch eine entsprechende Waffenladung. Natürlich spricht man davon, dass Nordkorea an Atomwaffen baut, aber um sie dann in Raketen verschwenden zu können, da müssen sie waffenfähig gemacht werden, da braucht man einen Wiedereintrittskörper. Also da ist Nordkorea noch ganz, ganz weit entfernt und man sollte sich da wirklich keine Sorgen machen.
Wenn Sie aber sagen, Nordkorea bezieht die Raketen, die sie scheinbar testen lassen, aber in Wirklichkeit eben nur vorführen, aber die bezieht Nordkorea ja von irgendwoher.
Ja.
Und wenn das möglich ist, Raketen aus anderen Ländern zu beziehen, zu einer Zeit, wo doch Sanktionen verhängt sind gegen das Land, die ja auch schon verhindern sollen, dass auch nur Teile, die zum Raketenbau verwendet werden können, da reinkommen nach Nordkorea, dann müsste das Land ja auch in der Lage sein, sich das waffenfähige Material dazu zu besorgen, oder?
Das kann durchaus so sein. Es kann durchaus so sein, dass sie sich das beschaffen können. Denn Nordkorea hat ja Grenzen zu anderen Ländern und Grenzen sind grundsätzlich durchlässig. Es ist nur eine Frage des Preises auf der einen Seite und des Gutwills von der Seite, die das da liefern. Also Kriminalität oder staatlich unterstützt, das kann ich nicht beurteilen. Das ist auf alle Fälle möglich.
Angriffsziele sind ja schon ganz in der Nähe. Das hat eben ja auch schon Dr. Hans-Joachim Schmidt von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung hingewiesen. Die südkoreanische Hauptstadt Seoul liegt in erreichbarer Nähe. Auch amerikanische Streitkräfte sind dort. Die werden womöglich jetzt, wie wir hören, von dort wegverlegt. Das deutet darauf hin, dass die sich zumindest bedroht fühlen von dem, was Nordkorea jetzt schon abschießen kann.
Ja, das ist richtig so, aber wenn mein Nachbar ein Messer hat, fühle ich mich auch nicht bedroht. Natürlich könnte Nordkorea dort schießen, angreifen.
Ja, wenn der Nachbar vor meiner Haustür geht und oder vor mein Fenster mit dem Messer wedelt und es nicht nur einfach besitzt, sondern etwas damit macht, dann
hätte ich noch gar keine Sorge. Denn es ist ja so, bei Raketen ist es doch so, wenn die angreifen und gegen Seoul schießen, dann schlägt Amerika aber mit einer solchen Wucht zurück, dass von Nordkorea nichts mehr übrig bleibt. Und das kann ja nicht im Sinne der nordkoreanischen Führung sein. Das ist doch genau andersrum. Sie haben Angst, dass sie angegriffen werden und dann könnten sie sich rächen, indem sie Seoul angreifen, nicht andersrum. Deshalb ist diese Überlegung, wir haben das, damit wir nicht angegriffen haben, durchaus nachzuvollziehen. Aber Nordkorea wird nicht angreifen, dazu sind sie gar nicht in der Lage. Außer Demonstrationsschüsse, die sie ja vorführen.
Wenn Sie jetzt noch nicht in der Lage dazu sind, die Nordkoreaner, könnten Sie sich denn in absehbarer Zeit in die Lage versetzen? Sie arbeiten ja zumindest daran, auch ihre Raketen und deren Wirkung immer weiter zu verbessern. Das könnte doch weitergehen, oder?
Ja, da sind Sie vor allem in der Vorführung von Modellen gut. Sie haben 4 verschiedene Interkontinentalraketenmodelle vorgeführt. Das erste war ein ganz schlechtes Modell, wo man sagen musste, Sie sollten sich schon überlegen, was Sie eigentlich für da machen wollen. Das nächste war schon besser und die weiteren Modelle sind dann in einem Behälter drin, damit man nicht sieht, was Sie für Fehler bei der Modellherstellung machen. Also das ist alles noch weit, weit in der Zukunft und wenn Sie so etwas eines Tages mal ausprobieren, dann sehen wir das.
Ich habe gelesen, die zuletzt getesteten Raketen seien senkrecht geflogen, was Nordkorea offiziell damit begründet habe, dass die Nachbarstaaten nicht gefährdet werden sollten bei diesem Test, wie sie es nennen. Aber Beobachter sagen, in Wirklichkeit werde da eine ernstzunehmende Gefahr sichtbar, denn senkrecht fliegende Raketen könnten das US-Raketenabwehrsystem aushebeln und sie könnten Regionen in Südkorea bedrohen, die sonst durch Berge geschützt wären. Ist da was dran?
Nein, da ist gar nichts dran. Wenn ich senkrecht schieße, kommt es in der Nähe wieder runter. Das muss man schon sagen, das sind Schüsse, ich habe ein bisschen was nachgerechnet. Nur wenn man nur ganz wenig von der Vertikalen beim Schießen abweicht, nach einigen Sekunden, wenn ich da so ein Zehntel Grad von der Senkrechten abweiche, dann kommen diese Flugbahnen etwa heraus. Das sind alles Demonstrationsschüsse, um zu zeigen, wir haben etwas. Diese Raketen hat man ausgebrannt bis fast zum letzten Treibstofftropfen, um auf Höhe zu kommen. Wenn man weit schießen will, kann man das nicht. Also dann geht es viel weniger weit, als man da denkt mit den Höhenschüssen. Also wiederum, ich sage immer, Bälle flach halten, es ist alles viel weniger. Es geht nur um Aufsehen zu erregen, dass wir glauben, sie haben etwas.
Gut, dann bleibt abzuwarten, ob Nordkorea die Raketen ähnlich flach hält, wie sie den Ball flach halten möchten. Vielen Dank, Professor Robert Schmucker, Professor für Raketentechnik an der Technischen Universität München. Ich danke Ihnen. Kims 9. Nordkorea im Raketenfieber, der Tag in HR2 Kultur. Nordkorea zu verlassen, das ist für eine Rakete jedenfalls bedeutend einfacher als für die Menschen in Nordkorea. In ihrem Buch Mut zur Freiheit schildert die gebürtige Nordkoreanerin Jeonmin Park ihre Flucht über die Grenze nach China. Wir haben vorhin schon erfahren, dass der Schleuser, der sie hinüberbringt, den einen oder anderen Grenzsoldaten bestochen hat.
Ich folgte den Grenzsoldaten in der Dunkelheit. war aber so wackelig auf den Beinen, dass ich die Böschung auf dem Po hinunterrutschen musste und kleine Steinlawinen auslöste, die den Hang herabstürzten. Er drehte sich um und zischte mir wütend zu, ich solle nicht so viel Lärm machen. Doch es war zu spät. Schon sahen wir die Silhouette eines nordkoreanischen Soldaten, der vom Flussbett aus zu uns hinaufkletterte. Er schien keiner der bestochenen Grenzwächter zu sein. »Zurück«, rief der Mann, »verschwindet!« Unser Fluchthelfer kletterte zu ihm hinunter und wir hörten, wie sie sich leise unterhielten. Anschließend kehrte er allein zurück. »Los weiter«, befahl er uns, »beeilt euch!« Es war Anfang Frühling, es wurde allmählich wärmer, sodass der zugefrorene Fluss an manchen Stellen bereits aufgetaut war. Dort, wo wir ihn überqueren wollten, war er schmal und das Wasser nicht allzu tief. Tagsüber war die Stelle vor der Sonne geschützt, das Eis war also noch fest genug, um unser Gewicht zu tragen. Zumindest hofften wir es. Unser Helfer rief mit seinem Handy jemanden auf dem chinesischen Flussufer an und dann zischte er leise »Los!«
Die Nordkoreanerin Jeonmin Park auf der Flucht nach China, eines der Nachbarländer Nordkoreas im Norden. Der Nachbar in der entgegengesetzten Himmelsrichtung ist Südkorea. In fast jeder Hinsicht das komplette Gegenteil von Nordkorea. Auf jeden Fall, was seine wirtschaftliche Stärke angeht. Und diese Stärke spiegelt sich vor allem in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul wider, wo mein Kollege Markus Pfeiffer mehr als ein halbes Jahr lang gelebt und gearbeitet hat.
Auf Seouls Straßen ist immer was los. Und das liegt nicht nur daran, dass der Großraum Seoul nach Tokio die zweitgrößte Metropolregion der Welt ist und hier 23 Millionen Menschen leben. Es liegt vor allem an der Lebensweise der Südkoreaner. Diese kann mit drei Schlagworten beschrieben werden: Arbeiten, Essen und Ausgehen. All das macht das Leben der Menschen in Seoul aus, so intensiv wie möglich und bei vielen schlaflos. Es fängt schon morgens um 5 an. Dann schieben sich endlose Pendlerschlangen durch lange Rolltreppen in die Züge der U-Bahn. Eine der pünktlichsten und modernsten U-Bahnen der Welt. Weil viele Menschen täglich mehr als 1,5 Stunden zur Arbeit pendeln, kann es dabei auch ganz schön eng werden. Immer wieder Tür auf, Menschenmassen raus, Menschenmassen rein, Tür zu. Auf Arbeit leisten die Erwachsenen dann ihren Beitrag zum südkoreanischen Wirtschaftswunder. Südkorea gehört zu den 20 größten Volkswirtschaften der Welt. Schnellstes Internet, modernste Technologien. Smartphones von Samsung und LG sowie Autos von Kia und Hyundai sind vom Weltmarkt nicht mehr wegzudenken. Diese familiengeführten Großunternehmen dominieren den koreanischen Markt. Und wer für sie arbeiten will, muss nicht nur das beste Abitur und einen Abschluss von einer der drei Elite-Unis, sondern auch die Bereitschaft zu Arbeitstagen von mehr als 10 Stunden mitbringen. Kein Wunder, dass die Selbstmordrate Studien zufolge zu den höchsten weltweit gehört. Erholung bietet da nur das Essen. Die Mittagspause ist den Koreanern heilig und wird penibel eingehalten. Von Nudelsuppen bis hin zum koreanischen Barbecue, gegessen wird gerne, gut und viel. Und niemals fehlen dürfen Reis und Kimchi, der scharfe, eingelegte Sauerkohl mit seinen wertvollen Vitaminen. Und wenn die Arbeit aus ist, gehen die Koreaner aus. Entweder mit dem Chef, der sagt, wie lange und wie viel dabei getrunken wird, oder mit Familie und Freunden. Bis spät in die Nacht wird gegessen, gefeiert und gesungen. Norebang heißt das koreanische Karaoke und darf in ausgedehnten südkoreanischen Partynächten nicht fehlen. Diese können auch unter der Woche schon mal bis in die frühen Morgenstunden dauern. Für Schlaf und die Beschäftigung mit den Nachbarn in Nordkorea bleibt da kaum Zeit. Auch nicht am Wochenende, denn da muss das Ausschlafen nachgeholt werden.
Oh my God. Markus Pfeiffer über den Alltag in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Ein Alltag, der seinen Bewohnern, wie der Kollege sagt, kaum Zeit lasse, sich mit ihren Nachbarn in Nordkorea zu beschäftigen. Was aber manche Südkoreaner trotzdem tun, zum Beispiel die Filmemacherin Sung Jung Cho. Sie ist geboren in Busan, der zweitgrößten Stadt Südkoreas. Mit 24 Jahren ist sie nach Deutschland gekommen und sie hat als erste gebürtige Südkoreanerin in Nordkorea einen Film drehen dürfen. Dieser Film ist im vergangenen Jahr in die Kinos gekommen und er heißt »Meine Brüder und Schwestern im im Norden. Guten Abend, Frau Cho.
Guten Abend.
Ist es die Regel oder ist es die Ausnahme, wenn Südkoreaner die Menschen in Nordkorea als ihre Brüder und Schwestern betrachten?
Ja, ich glaube, leider ist das eher Ausnahme. Und die Südkoreaner interessieren sich normalerweise momentan nicht so sehr für Nordkorea. Vielleicht auch, das Leben zu hart ist in Südkorea. Aber ich denke, wir sind ein Volk. Ich war in Nordkorea insgesamt 7 Mal, aber jedes Mal habe ich gedacht, wir sind ein Volk. Wir sind nicht so weit auseinander, wie die Südkoreaner eigentlich denken.
Es ist ja nicht so ganz einfach, eine Drehgenehmigung zu bekommen vom Regime in Pyongyang, um in Nordkorea drehen zu können. Wie ist Ihnen das gelungen?
Oh, es ist schon nicht einfach, eine Drehgenehmigung zu bekommen, aber es ist nicht unmöglich. Man muss hartnäckig dranbleiben, aber ich bin ja auch eine Deutsche mittlerweile. Ich bin auch extra Deutsche geworden, um diesen Film drehen zu dürfen. Und wenn eine Koreanerin anderen Pass hat, nicht südkoreanischen Pass, dann ist es viel leichter, dorthin zu reisen, sogar auch zu drehen.
Und wenn Sie das nicht gemacht hätten, die Staatsangehörigkeit zu wechseln, dann hätte man Sie in Südkorea nicht mehr reingelassen, nachdem Sie in Nordkorea gewesen waren, habe ich gelesen. So ist es, oder?
So ist es. Eigentlich wollen die Nordkoreaner auch keine Südkoreaner reinlassen und der Umgekehrte auch. Südkorea will nicht, dass Südkoreaner nach Nordkorea reisen ohne die Genehmigung. Und diese Genehmigung von der südkoreanischen Regierung zu bekommen, war sehr schwer in letzter Zeit. Und ich wäre sehr wahrscheinlich ins Gefängnis gelandet, glaube ich, wenn ich ohne die Genehmigung nach Nordkorea gegangen wäre. Das ist Stadtverrat.
Sie haben in Nordkorea Menschen durch ihren Alltag begleiten wollen mit der Kamera. Sie haben, habe ich gelesen, den nordkoreanischen Behörden eine Wunschliste vorgelegt, aus der hervorging, dass sie Leute verschiedenen Alters mit unterschiedlichen Berufen begleiten wollten. Leute, die in der Stadt und Leute, die auf dem Land leben. Also eine möglichst bunte Mischung. Die Leute selbst sind dann von den Behörden ausgewählt worden, wobei sie die Möglichkeit hatten, einzelne Protagonisten abzulehnen. Haben Sie davon Gebrauch gemacht?
Ja, klar. Wir haben extra eine sehr lange Liste gehabt, damit wir so im beschränkten Rahmen die Freiheit haben können, bestimmte Leute abzulehnen und anzunehmen. Und ich durfte sogar vor Ort die Protagonisten austauschen. Das ging auch.
Nach welchen Kriterien haben Sie das entschieden, dass Sie einen bestimmten Protagonisten dann doch nicht genommen haben? War das Misstrauen dagegen, dass er vielleicht nicht offen mit Ihnen reden würde, oder?
Ja, eigentlich, das war wie immer. Ich wähle die Leute aus nach meinem Bauchgefühl. So, ja, ob die mir sympathisch rüberkommen oder ob sie neugierig auf mich sind. Und ich war genauso in Wacken oder auch irgendwo anders immer nach meinen persönlichen Gefühlen, ob sie mir sympathisch rüberkommen oder ob sie mich mögen. Und das war mein Kriterium, ja, nichts anderes.
Allerdings werden Sie in Nordkorea, anders als zum Beispiel beim Festival in Wacken, Aufpasser des Regimes an Ihrer Seite gehabt haben. Wie präsent waren die bei den Dreharbeiten?
Ja, sie haben immer uns begleitet, aber beim Dreh selbst waren sie nicht dabei. Das glaubt keiner, aber es war tatsächlich so. Ich habe mit ihnen diskutiert, was für das Vaterland und für die koreanische Nation besser ist, wenn die Aufpasser beim Dreh dabei sind. Und dadurch, wenn die Protagonisten sehr angespannt sind und wie so Marionetten rüberkommen, oder wenn die Protagonisten entspannt und menschlich rüberkommen. Und auf meine Frage, was besser für das Vaterland ist, konnten die Nordkoreaner nicht Nein sagen. Und sie müssten einfach Ja sagen und dann müssten sie alle raus. Und so hatten wir unsere Aufpasser nicht in Reichweite.
Ist Ihnen da der Umstand vielleicht entgegengekommen, dass Sie als gebürtige Koreanerin vielleicht besser den richtigen Ton getroffen haben gegenüber den nordkoreanischen Behörden und Aufpassern?
Ich glaube schon. Vor allem, weil ich immer versucht habe, auf Augenhöhe mit Ihnen zu diskutieren. Ich habe unsere Aufpasser wirklich sehr ernst genommen und immer auf gleicher Ebene diskutiert und mit Ihnen zusammen entschieden. So etwas hatten Sie auch nicht gehabt. Die Teams aus dem Ausland waren eher misstrauisch. Ich glaube, dieses Misstrauen war dann gegenseitig. Aber das war halt irgendwie bei uns nicht der Fall, weil ich die Sprache beherrscht habe und weil ich auch die Sitte kannte. Und so war die Kommunikation viel besser.
Wie offen haben denn die Menschen, mit denen Sie dann geredet haben vor der Kamera, wie offen haben die gesprochen über ihre Lage in dem Land, in dem sie leben? Haben sie auch durchaus artikuliert, dass das teilweise belastend für sie ist?
Ich glaube, das ist so eine schwierige Sache. Wenn die Protagonisten auch neugierig auf mich waren oder mich auch gemocht haben, wissen sie ganz genau, dass das gedrehte Material gesichtet wird und kontrolliert wird. Und so wusste ich auch nicht so ganz recht, ob sie das wirklich meinen oder ob sie das nur so sagen, weil ja es kontrolliert wird. Das ist immer sehr schwierig, wenn man mit Nordkoreanern spricht.
Haben Sie denn vor diesem Hintergrund dessen, was Sie da jetzt gerade erzählt haben, haben Sie denn das Gefühl, dass Sie dann durch Ihren Besuch und durch die Dreharbeiten dort wirklich schlauer geworden sind, dass Sie tatsächlich mehr über Nordkorea erfahren haben und nicht nur das gesehen haben, was man Ihnen zeigen wollte?
Ich glaube schon, auf jeden Fall. Und man muss immer ein bisschen Rückschluss ziehen, so deduzieren. Das heißt, zum Beispiel, ich frage in der Schule, wo wir gedreht haben, die Lehrerin gefragt, und das ist eine internationale Fußballschule, in der die Kinder auch im Internat wohnen, nicht nach Hause gehen. Und ich habe die Lehrerin gefragt, ob die Kinder nicht nach Heimweh haben. Daraufhin hat die Lehrerin geantwortet, nein, die Kinder haben kein Heimweh, weil sie, die Kinder in der Schule, viel besseres Essen bekommen und auch Snacks haben und auch Fernseher haben. Deswegen wollen sie nicht nach Hause gehen, erzählte die Lehrerin. Und dann denke ich wiederum, okay, die Kinder haben zu Hause weniger Essen immer noch und sie haben keinen Fernseher und sie haben natürlich nichts zwischendurch zu essen, wie Snacks. Und so habe ich immer verstanden. Verstehen Sie? Und dadurch konnte ich schon mir etwas nachvollziehen, wie das Leben sein könnte.
Haben Sie da auch einen Eindruck davon gewonnen, wie sehr die Menschen in Nordkorea womöglich unter den Sanktionen leiden, die die Vereinten Nationen verhängt haben über Nordkorea ja schon seit einiger Zeit?
Das auf jeden Fall. Ich glaube, so etwas wie Sanktionen betrifft am meisten das Volk, nicht die obere Klasse. Die haben eh alles, was sie wollen. Es mangelt nicht an nichts für diese obere Klasse, aber das normale Volk leidet wirklich sehr, sehr stark an der Sanktion. Aber dennoch versuchen sie auch ihr Glück im Alltag zu finden. Und das war für mich große Überraschung, auch meine Bewunderung für das Volk.
Sung Jung Cho, Filmemacherin aus Südkorea und Autorin des Films Meine Brüder und Schwestern im Norden. Vielen Dank. Sung Jung Cho ist, wie ich vorhin schon erzählt habe, von Südkorea nach Deutschland gekommen und hat es von dort aus geschafft, nach Nordkorea zu kommen und dort ihren Film zu drehen. Den umgekehrten Weg unter ganz anderen Bedingungen ist die gebürtige Nordkoreanerin Jeonmin Park gegangen. Sie flüchtete aus Nordkorea und gelangte auf dieser Flucht über viele Umwege schließlich nach Südkorea. Hören wir noch einen Auszug aus ihrem Buch Mut zur Freiheit, das vor 2 Jahren erschienen ist.
Ich kam im Frühling 2009 in Südkorea an, mit 15 Jahren, ohne einen Cent in der Tasche und schulisch auf dem Stand eines Zweitklässlers. 5 Jahre später studierte ich Polizeimanagement an einer der angesehensten Universitäten von Seoul. Und spätestens da wurde mir klar, wie dringend das Land, in dem ich zur Welt gekommen bin, ein rechtsstaatliches System braucht. Ich habe die Geschichte meiner Flucht aus Nordkorea unzählige Male erzählt, wie meine Mutter und ich von Menschenhändlern über die Grenze nach China gelockt wurden, wo meine Mutter alles tat, um mich zu beschützen. Sie opferte sich und ließ sich sogar von einem Kerl vergewaltigen, der es ursprünglich auf mich abgesehen hatte. In China suchten wir vergebens nach meiner Schwester. Meinem Vater gelang ebenfalls die Flucht über die Grenze. Er starb aber nur wenige Monate später an einem unbehandelten Krebsleiden. 2009 wurden meine Mutter und ich von christlichen Missionaren gerettet, die uns zur chinesisch-mongolischen Grenze brachten. Von dort marschierten wir in einer endlosen Winternacht durch die eisige Gobi-Wüste und folgten den Sternen in die Freiheit.
Mut zur Freiheit heißt das Buch, in dem die Nordkoreanerin Jeonmin Park diese Erlebnisse schildert. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Kims 9. Nordkorea im Raketenfieber, so haben wir diesen Tag genannt, weil Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gerade zum 9. Mal in diesem Jahr einen Raketentest durchgeführt hat. Was auch im nördlichen Nachbarland nicht unbeobachtet geblieben ist in der Volksrepublik China. Von dort berichtet Axel Dorloff.
Wenn Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zündelt und einen neuen Atom- oder Raketentest vermeldet, sind die Reaktionen in Peking fast reflexartig immer die gleichen. Weil in China derzeit Feiertage sind, kam die Erklärung zum neuesten Test schriftlich. Auf der Internetseite des Außenministeriums. Man fordere alle Seiten dazu auf, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Und Außenminister Wang Yi hatte erst vor wenigen Tagen betont, Chinas Führung bleibe bei seiner Haltung. Wir stehen zu unseren Prinzipien, wenn es um den Atomstreit mit Nordkorea geht. Das Wichtigste ist dabei für uns, wir wollen eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel. Wir lehnen das Atomwaffenprogramm Nordkoreas ab. China wird mit seinen Partnern weiter den Weg der UN-Sanktionen gegen Nordkorea mitgehen. Jeder neue Raketen- oder Atomwaffentest des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un bedeutet für China einen Schlag ins Gesicht. Peking hat seinen Nachbarn immer wieder vor weiteren Atomtests gewarnt, aber die Warnungen bleiben weiter ungehört. Im Februar hatte China angekündigt, den Import von Kohle aus Nordkorea bis zum Ende des Jahres zu stoppen. Aber auch das ohne sichtbare Wirkung. Die alte Verbundenheit mit Nordkorea wird deshalb mittlerweile auch in China scharf kritisiert. Der Historiker Shen Zhehua, einer der bekanntesten Korea-Experten im Land, fordert, das traditionelle Bündnis mit Nordkorea aufzugeben. Nordkorea entwickelt Atomwaffen und macht immer weiter nur Ärger und verschärft die Krise und bedroht damit Stabilität und Sicherheit einer ganzen Region. Das bedroht direkt die nationalen Interessen und die Stabilität Chinas. Und das ist ein Problem, ein großes Problem. Die koreanische Halbinsel gilt traditionell als Interessengebiet Chinas. Im Koreakrieg Anfang der 50er Jahre rettete China das kommunistische Nordkorea. Seit 1961 hält China mit Nordkorea einen Beistandsvertrag, auch wenn die gegenseitigen Verpflichtungen über die Jahre verringert wurden. Die alte Verbundenheit wurde zuletzt unter Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un immer brüchiger. Yang Xie-yu arbeitet als Wissenschaftler für das regierungsnahe China-Institut für internationale Studien in Peking. Als der junge Führer Kim Jong-un ins Amt kam, hat Nordkorea seine langfristige Politik geändert. Er hat öffentlich die atomare Bewaffnung als nationale Strategie, als nationales Ziel formuliert. Und bedroht damit auch die nationale Sicherheit Chinas. Unter anderem, weil die Volksrepublik um das Wohl seiner Grenzbewohner fürchtet. Für Korea-Experte Yang befinden sich die Beziehungen der chinesischen Führung zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un auf einem Tiefpunkt. Die unterschiedlichen Sichtweisen zum nordkoreanischen Nuklearprogramm treten immer mehr in den Vordergrund. Allein deshalb, weil Pyongyang seine Position geändert hat. Chinas Ziel bleibt aber eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel. Deshalb sind die Beziehungen so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Kritiker bemängeln, dass China seinen Einfluss auf Nordkorea nicht ausreichend nutze. Derzeit scheinen schärfere Sanktionen immer wahrscheinlicher. Die chinesischen Staatsmedien spekulieren offen über den Stopp der chinesischen Öllieferungen an Nordkorea. Aber auch wenn Chinas Geduld mit Nordkorea am Ende scheint, eigene gute Ideen zur Lösung der Krise und im Umgang mit Kim Jong-un bietet China nicht.
Das berichtet aus Peking Axel Dorloff. Dort, wo gute Ideen in Sachen Nordkorea dringend gebraucht würden, nämlich in New York, dem Sitz der Vereinten Nationen, beobachtet unser Korrespondent Georg Schwarte die Beratungen im UNO-Sicherheitsrat. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße.
Die meisten Politiker und Beobachter sagen, ein Fortschritt im Konflikt mit Nordkorea sei nur mit Hilfe Chinas zu erreichen. Und haben wir aber gerade gehört, gute eigene Ideen zur Lösung des Konflikts habe China bislang nicht angeboten. Welche Rolle spielt China denn in den Beratungen des UNO-Sicherheitsrates?
Eine große, eine vielleicht wichtigste Rolle, und das hat man gemerkt zuletzt am 28. April, da war nämlich der neue amerikanische Außenminister Tillerson im Sicherheitsrat, hat eine Sitzung geleitet unter der Präsidentschaft der Vereinigten Staaten, und dieser Rex Tillerson hat sich direkt an China gewandt, hat gesagt, ihr seid verantwortlich für 80% des Handels, der aus Nordkorea überhaupt noch rausgeht. Das findet statt mit China, mit euch. Ihr seid der wichtigste Einflusspartner. China muss seinen Einfluss geltend machen. Die Amerikaner, sie setzen auf China. Im Augenblick setzen sie vergeblich auf China. Es wird gerade gearbeitet wieder an einer neuen Resolution, an weiteren Sanktionen und das schon seit vielen, vielen Wochen. Die amerikanische Botschafterin, die neue Nikki Haley heißt die Dame, die hat hier neulich vor einer Woche sich vor die Mikrofone vor dem Sicherheitsratssaal gestellt und sehr deutlich gesagt, wir teilen die Welt jetzt auf. Entweder ihr seid für uns, und sie meinte Südkorea, Japan und die USA, die diese Allianz anführen im Kampf gegen Nordkorea und das Atomprogramm, oder ihr unterstützt Nordkorea. Dazwischen gibt es nichts mehr. Jetzt sei der Spaß vorbei, so hat sie es wörtlich gesagt. Jetzt werde es ernst. Und die Amerikaner haben zudem angedroht, alle, die Sanktionen zukünftig unterlaufen würden, sämtliche Nationen dieser Welt öffentlich zu nennen und die gleichen Sanktionen, die man gegen Nordkorea verhängt habe, auch auf diese Länder auszudehnen. Also die Handschuhe sind jetzt abgezogen und jetzt muss man sehen, wie es weitergeht.
Das heißt, dass wir was wir bei anderen Konflikten in der Welt erleben, wenn wir auf den UNO-Sicherheitsrat gucken, dass da Fronten verlaufen quer durch den Sicherheitsrat. Das beginnt im Grunde jetzt erst, weil bislang Nordkorea auf der einen, die übrigen Staaten auf der anderen Seite. Und jetzt wird geguckt, wer ist vielleicht doch Verbündeter Nordkoreas, und dann hat man erst richtig den Überblick.
Die Amerikaner gucken jetzt ganz genau hin, und im Sicherheitsrat selber gibt es im Großen und Ganzen Einigkeit. Denn dieser Sicherheitsrat wird ein ums andere Mal auch düpiert von Nordkorea. Das ist auch ein Machtverlust für dieses Gremium. Die Welt lacht mittlerweile, wenn der Sicherheitsrat sagt, wir kommen zu einer Dringlichkeitssitzung zum Thema Nordkorea zusammen. Und viele meiner Kollegen lachen dann mit und sagen, na und, kommt wieder nichts raus. Das ist die Grundhaltung mittlerweile, wenn es im Sicherheitsrat um Nordkorea geht. Wie gesagt, die Beratung jetzt laufen schon wieder seit mehreren Wochen, und die Amerikaner machen Druck, die Amerikaner wollen die Sanktionen ausweiten. Ob es dazu kommt, ja, dazu braucht es Russland, dazu braucht es China, und das sind die beiden Nationen, die im Augenblick auch noch ein bisschen auf der Bremse stehen, trotz der Annäherung zwischen den USA und China. Der chinesische Staatspräsident war zu Gast bei Donald Trump in Florida unlängst, aber, und auch das muss man leider sagen, aus dem Weißen Haus von den Amerikanern kommen sehr, sehr unterschiedliche Signale. Wir haben ja eine UN-Botschafterin, Nikki Haley, die ausgesprochen Nordkorea kritisch ist, die starke Worte verwendet, die sagt, dieser nordkoreanische Führer, er ist paranoid. Dann setzt sich aber der amerikanische Präsident in eine Talkshow und sagt und nennt Kim Jong-un wörtlich einen Smart Cookie, also einen intelligenten Menschen, und sagt, es sei eine Ehre, mit ihm zu sprechen. Erst eine Woche vorher hatte die amerikanische UN-Botschafterin gesagt, es wird keine Gespräche geben, wenn es nicht erkennbar einen Stopp des Atom- und Raketenprogramms in Nordkorea gibt. Das sind diese unterschiedlichen Signale, die auch hier bei den Vereinten Nationen natürlich verwirren. Da sitzen 15 Nationen mit an diesem Tisch im Sicherheitsrat, dem mächtigsten Gremium. Die Signale der USA einigermaßen uneindeutig, wenn man Präsident und UN-Botschafterin mal nur als Beispiel nimmt. Und China schaut sich das Ganze an.
Wenn Sie sagen, es wird gelacht über den Sicherheitsrat von vielen Beobachtern, es gäbe ja möglicherweise noch einen weiteren Grund, über ihn zu lachen. Wir haben in der Sendung von Robert Schmucker, Raketentechniker von der Universität München, gehört, dass Nordkorea eigentlich technisch noch längst nicht in der Lage sei, diesen Drohgebärden Taten folgen zu lassen. Ist dieses Argument irgendwann auch mal aufgetaucht in den Reihen der Vereinten Nationen, dass man möglicherweise eine Gefahr überschätzt und diese Provokation vielleicht am besten ignorieren würde, um wirklich wirksam gegen Nordkorea sich zu stellen?
Was das Atomprogramm angeht, in der Tat, da gibt es unterschiedliche Interpretationen und Lesarten, wie weit Nordkorea tatsächlich ist, wie schnell sie in der Lage sein werden, beispielsweise einen atomaren Sprengkopf auf eine Rakete zu montieren in dieser Größe, die dann auch flugfähig ist. Aber Strich drunter, Japan sitzt im Sicherheitsrat und Japan ist konkret bedroht. Nicht möglicherweise von Atomraketen, die noch gar nicht funktionieren, aber von ganz konventionellen Raketen. Nordkorea schießt ein ums andere Mal, jetzt mittlerweile der wievielte Raketentest war es in diesem Jahr? Der 8., 9., 10.? Man kommt schon gar nicht mehr mit dem Zählen. Und die Raketen fliegen bis in die japanischen Gewässer. Die amerikanische Botschafterin hat sich Russland vorgenommen, hat gesagt, ihr sagt, wir würden hier den Konflikt schüren. Die letzte Rakete ist 50 Kilometer vor der russischen Grenze eingeschlagen. Ihr seid ganz genauso bedroht wie wir auch. Da geht es natürlich sehr konkret auch darum, Allianzen hier zu schmieden. Noch einmal, im Grundsatz ist man sich im Sicherheitsrat einig. Es hat 6 Resolutionen gegeben. Seit 23 Jahren beschäftigt sich dieses Gremium mit dem Atomprogramm Nordkoreas. 1993 das erste Mal. Und wir hatten einen UN-Generalsekretär namens Ban Ki-moon. Der kam aus Südkorea. Das ist die größte Wunde seines Lebens, hat er an seinem letzten Arbeitstag gesagt, dass er es nicht geschafft hat, diesen Konflikt mit Nordkorea zu lösen. Ban Ki-moon selber geflohen als 6-Jähriger im Koreakrieg und als 6-jähriges Kind. Der weiß, wo wovon er redet. Er kennt die Lage zwischen Nord- und Südkorea. Er weiß, wie gefährlich die Situation da im Augenblick ist. Aber noch einmal, es gibt ein internes Papier, auch bei den Vereinten Nationen. Das ist 2016 dann öffentlich geworden. Darin kamen die Vereinten Nationen selber zu dem Schluss, das Sanktionssystem, das bisherige, eine Sanktion nach der anderen, immer schärfere Sanktionen, war bislang, so muss man es offen sagen, ein Fehlschlag.
Und das wirft nun die Frage auf, was man zumindest flankierend zu den Sanktionen macht. Da gibt es die eine Möglichkeit, militärisch vorzugehen, was man aber sicherlich erstmal rechtfertigen müsste, gerade im Kreise der Vereinten Nationen, die ja zu Recht auch immer auf das Völkerrecht gucken. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, ähnlich wie mit dem Iran, in lange Verhandlungen einzutreten mit dem Regime in Nordkorea. Im Falle Irans hat das ja durchaus zum Erfolg geführt am Ende.
Das war der Ansatz zumindest der vergangenen amerikanischen Administration auch. Die vorige Botschafterin Samantha Power hieß die Dame, die hat genau auf dieses Iran-Abkommen gezeigt und gesagt, seht her, Sanktionen nach Sanktionen, immer schärfere Sanktionen, die Welt war sich einig. Am Ende gab es ein Iran-Abkommen, das auf dem Tisch lag und das Stand heute offenbar auch funktioniert. Das war sozusagen der Lackmustest auch für die Amerikaner bisher. Was die neue Administration daraus macht, muss man abwarten. Aber das Iran-Abkommen ist ein gutes Beispiel, dass wenn Sanktionen tatsächlich greifen und umgesetzt werden und vor allen Dingen der größte Knackepunkt, wenn sich alle daran halten, dann kann es auch zum Erfolg führen. Und noch einmal der Punkt, wenn sich alle daran halten. Das ist seit Jahr und Tag das größte Problem bei den Nordkorea-Sanktionen. Auf dem Papier sind die wasserdicht, aber in der Praxis wird das unterlaufen, wo es nur geht. China war eine der großen Nationen, die viele Sanktionen unterlaufen haben. Mittlerweile ein kleines Zugeständnis, man will die Sanktionen verschärfen, aber sofort stoßen andere Länder, beispielsweise auch aus Afrika, in diese Lücke und sagen, ist ja prima, dann machen wir die Geschäfte, die die Chinesen jetzt nicht mehr machen. Die Amerikaner haben das erkannt und Nikki Haley hat, wie gesagt, sich hier hingestellt, hat denen gedroht, hat gesagt, entweder ihr seid für uns, also Südkorea, Japan und die USA, oder ihr seid für Nordkorea, dazwischen gibt es nichts und wenn ihr Sanktionen künftig unterlauft, dann werden wir euch auch mit Sanktionen überziehen. Das ist im Augenblick die Grundhaltung hier und die Lesart. Es wird noch einmal eine weitere Sanktionsrunde geben, früher oder später. Wie gesagt, seit Wochen wird verhandelt. Im Grundsatz ist man sich einig über die Worte, die drinstehen und über den Umfang dieser Sanktionen. Da wird im Augenblick noch gestritten, aber die Chinesen tendenziell eher auch auf Seiten der Amerikaner, denn was China grundsätzlich verhindern will, und zwar mit allen Mitteln, ist, dass dieses Nachbarland Nordkorea kollabiert. Aus einem guten Grund, wenn tatsächlich Nordkorea, der Staat kollabiert, der Staat in sich zusammenfällt, dann wird es eine riesige Flüchtlingsproblematik geben für die Chinesen. Dann werden Massen von Menschen aus Nordkorea versuchen, nach China rüberzukommen. Und das will China unter allen Umständen vermeiden. Deshalb ist China auch darauf bedacht, das Ganze möglichst friedlich, möglichst mit vernünftigen Mitteln und möglichst mit Dialog zu lösen. Das war übrigens auch ein Grund, warum die Russen erst die letzte Resolution abgelehnt haben, nachdem sie dann doch noch zugestimmt hatten, weil das Wort vom Dialog nicht vorkam. Die Amerikaner hatten darauf verzichtet, hatten gesagt, das schreiben wir gar nicht rein, hat sowieso keinen Zweck. Die Russen haben gesagt, und wenn da nichts drinsteht von Dialog für einen friedlichen Prozess, dann sind wir nicht mit an Bord. Das Wort kam rein, der Dialog steht drin, stattgefunden hat er noch nicht.
Beobachtungen und Einschätzungen unseres UN-Korrespondenten Georg Schwarte in New York. Vielen Dank. Kims 9. Nordkorea im Raketenfieber. Das war der Tag in HR2 Kultur nach dem bislang 9. Raketentest Nordkoreas in diesem Jahr. Auf diese Tests angemessen und deeskalierend zu reagieren, dazu fehlt es offenbar nach wie vor an zündenden Ideen. Der Machthaber Nordkoreas wird also weiterhin die gewünschte Aufmerksamkeit haben. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.